uns sozusagen eine Logik unserer Welt auf vielen verschiedenen Ebenen vor Augen, die bis heute so funktioniert. Es ist die Szene, wie Jesus bei Pilatus ist und die Schilderung, wenn man sich wirklich auf sie einlässt und diese Ebenen, die dort geschildert werden, mal so auf sich wirken lässt. Es beschreibt eigentlich Abläufe, wie sie bis heute funktionieren und eben immer wieder dafür sorgen, dass Menschen wirklich leiden und eben leiden auch bis dahin, dass sie sterben müssen. Das ist ein geradezu typisches Beispiel, das uns da gegeben wird. Ich lese nach dem Johannesevangelium. Es beginnt in Kapitel 18 mit Vers 28 und geht bis Kapitel 19, Vers 5. Ist also durchaus auch ein bisschen länger, diese Schilderung. Die Vertreter der jüdischen Behörden brachten Jesus von Kaiphas zum Sitz des römischen Statthalters, dem sogenannten Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamahl teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie gaben ihm zur Antwort, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus entgegnete ihnen, nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden, wir dürfen aber niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus erwiderte, bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Pilatus fragte weiter, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Nach diesen Worten ging Pilatus wieder zu den Vertretern der jüdischen Behörde hinaus. Er sagte, ich halte ihn für unschuldig. Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie, nein, nicht den, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um, dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, »Hoch lebe der König der Juden!« Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder zu den Leuten hinaus und sagte, »Ich lasse ihn zu euch herausbringen. Ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte.« Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten, seht her, da ist der Mensch. Es ist wirklich eine wilde Geschichte. Das Fatale ist, sie ist uns so vertraut und so gewohnt, dass wir oft das Wilde daran so gar nicht mehr wahrnehmen. Aber es ist eine Schilderung von einer Gemengelage, von einem Zusammenkommen unterschiedlicher Strukturen, die in einer totalen Gewalttätigkeit enden. Und das sind drei Strukturen. Das ist einmal der religiöse Fanatismus des Hohen Rates. Dann ist es Pilatus mit seiner politischen Gleichgültigkeit. Ja, man muss sagen, mit seiner Feigheit und seiner Angst davor, dass er seine Macht verlieren könnte und selbst unter die Räder gerät. Und drittens, diese vollkommene menschliche Ausgeliefertheit Jesu, ohne selbst irgendetwas tun zu können. Fangen wir mal mit dem Hohen Rat an. Kaiphas und seine Kollegen. Sie wollen diesen Kerl loswerden. Das kennen wir aus der Bibel schon. Die Ankündigungen sind alt. Es gibt mehrere Schilderungen in der Bibel, wo das erzählt wird, dass diese Begegnung Jesu mit dem Volk, die Begeisterung des Volkes für Jesu dafür sorgt, dass dieser Hohe Rat sich in seiner Bedeutung im Judentum, und man muss sagen, das ist wie die Kurie in Rom, ja, der Hohe Rat, das war wie die Kurie in Rom, dass die sich in ihrer Bedeutung angefressen fühlen und Angst haben, ihren Einfluss zu verlieren. Was man einfach von vornherein sehr negativ sehen kann, ich sage immer dazu, seien wir mal ein bisschen vorsichtig, gucken wir mal, wie wir in der Situation gewesen wären, denn der Hohe Rat hatte in dieser Situation unter der Besatzung des Römischen Reiches die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Judentum seine Sonderrolle weiterleben konnte. Sie waren das einzige Volk im besetzten Rom, das seinen Glauben an diesen einen Gott frei ausüben konnte, die nicht den Gehorsam, den absoluten Gehorsam gegenüber dem Kaiser leisten mussten. Das hatten sie bisher so hinbekommen, waren da aber wohl, ich sage Ihnen jetzt die Parallelen nicht gleich, das können Sie sich alles selber denken, waren da aber sehr wohl mehr auf ihre eigene Sicherheit und Abgesichertheit bedacht, als tatsächlich auf das, was sie an Glauben zu repräsentieren haben, und gingen dabei plötzlich so weit, dass sie bereit waren, einen persönlichen Treueeid gegenüber dem Kaiser zu leisten. Sie gaben ihm zur Antwort, also die Vertreter des Hohen Rates, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir, dem Pilatus, nicht ausgeliefert. Plötzlich sind sie ganz gesetzestreu, dem römischen Gesetz. Und Pilatus antwortet dann noch, nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Und da sagen dann die Vertreter der jüdischen Behörden, wir dürfen aber niemanden hinrichten. Dieses Ziel, das sie vor Augen haben, sie wollen, dass Jesus stirbt. Sie wollen das. Und das sorgt dafür, dass sie plötzlich ganz gesetzesgetreu gegenüber dem römischen Recht sind und sagen, deswegen kommen wir zu dir, weil nur du das verhängen kannst. Etwas, was sie vorher so nie interessiert hat. Plötzlich ganz gesetzesgetreu und gehorsam. Und dann Pilatus. Nun wirklich, wie soll man das sagen, eine schwache Figur. Er betont das zweimal. Er sieht keinerlei Schuld bei Jesu. Er kann keine Schuld erkennen. Er sagt es Jesus, als er mit ihm alleine ist, und er bringt ihn dann am Ende nochmal hinaus. Ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte. Er sagt das in aller Deutlichkeit. Handeln tut er aber völlig entgegengesetzt. Völlig. Nicht nur, dass er ihn, Jesus, dem weiteren Verlauf preisgibt, ja, also das laufen lässt mit dem Urteil, mit der Verurteilung, er lässt ihn verhaften, Er lässt ihn auspeitschen. Man fragt sich schon, warum muss der jetzt noch ausgepeitscht werden, wenn er doch eh am Ende hingerichtet wird? Was soll das? Nein, er lässt darüber hinaus auch geschehen, dass die Soldaten Jesus zusätzlich und völlig unnütz quälen und verhöhnen. Ihm die Dornenkrone aufsetzen, ihm diesen Mantel umsetzen und ihn als Judenkönig lächerlich machen. Absolut überflüssig, nicht nötig, hat mit diesem Gerichtsverfahren nichts zu tun. Ist eine menschliche Bosheit, eine menschliche Rohheit, die keinerlei Sinn hat. Pilatus lässt es zu. Und das, obwohl er dann am Ende nochmal betont, ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte. Feige. Schlicht und ergreifend feige, weil er Angst davor hat, dass wenn er dem Willen da der jüdischen Leitung nicht nachgibt, diese jüdische Leitung, und das zitieren die anderen Evangelisten, Johannes zitiert es nicht, die anderen zitieren es, dass der Hohe Rat ihn, Pilatus, beim Kaiser in Rom anzeigen könnte. Und das will er nicht, denn, das muss man jetzt im Hintergrund wissen, Statthalter in Israel damals war sowas wie eine Degradierung. Wenn man sich vorher schon einiges geleistet hatte und eigentlich der römische Kaiser einen nicht mehr gebrauchen konnte, dann schickte man einen als Statthalter nach Israel. Da konnte man, so glaubte der Kaiser, erstens nicht mehr so sehr viel falsch machen und zweitens war es auch ein Ort, der nicht so die große Bedeutung hatte. Sie kennen diese angeblichen Beförderungen, die dann ganz woanders enden. Mein Lieblingsbeispiel, erinnern Sie sich noch an Bischof Thebats von Elst? Der hat jetzt ein Bistum, ein Erzbistum in Afrika. Da ist er nicht. Da ist nämlich auch nur Wüste. Da gibt es keine Katholiken. Das war mal ein Bistum vor 1500 Jahren. Aber den Titel gibt es immer noch. Er ist also offiziell befördert worden. Was er aber machen muss, ist jetzt das Archiv in Rom sortieren. Auch eine schöne Aufgabe. Im Keller und staubig. So war das mit Pilatus in Israel. Und er will da einfach nicht jetzt nochmal angezeigt werden und womöglich nochmal wohin geraten, also endgültig in die Wüste, wo er dann gar nichts mehr zu sagen hat. Und gibt dann einfach nach. Wirklich, man kann es nicht anders sagen, feige. Das ist schlicht und ergreifend feige. Und nimmt diese völlig überflüssige Gewalt der Soldaten Jesu gegenüber dazu auch in Kauf. Und sagt dann am Ende dieses: Seht her, da ist der Mensch. Das ist dieses berühmte Ecce Homo, das man ab und zu auf Bildern zitiert, sieht. Sie kennen vielleicht diesen Kranach-Altar, wo der Evangelist Johannes mit diesem überlangen Finger auf den Gekreuzigten zeigt. Das ist dieses Ecce Homo, was da dann immer zitiert wird. Das ist wirklich ein Hohn. An dieser Stelle ein Hohn. Und dann ist da Jesus. Er ist das Opfer dieses einerseits religiösen Wahns und auf der anderen Seite dieser Gnadenlosigkeit und Gleichgültigkeit, die Pilatus da zeigt. Er hat einzig die Wahrheit auf seiner Seite, was ihm aber hier nichts nützt. Nur das ist ein interessanter Satz hier im Johannesevangelium, der mir oft viel zu sehr untergeht und zu wenig Bedeutung findet. Als Pilatus ihn noch einmal fragt, also bist du doch ein König? Da antwortet Jesus, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Doppelpunkt, ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Zusammengefasst heißt das, Jesu Aufgabe in dieser Welt ist, König der Wahrheit zu sein. König der Wahrheit. Wenn wir Wahrheit erkennen wollen, wissen wollen, wie Wahrheit funktioniert, dann sollen wir auf Jesus schauen. In Wahrheit ist er König in einem Reich, das diese Welt in dem Moment weder glauben will noch sehen will. Es wird für ihn erst bestätigt, nachdem er gestorben ist und zu neuem Leben aufersteht. Als Antwort Gottes sowohl auf diesen religiösen Fanatismus als auch auf die Gleichgültigkeit der Welt und, was sich damit verbindet, die vollkommene Verrohung menschlichen Mitgefühls. Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich habe jetzt so gründlich alles vorher erläutert, biblisch, exegetisch, wie das meine Aufgabe ist als Theologe, damit Sie das, was ich als Konsequenzen daraus ziehe für unsere Welt, ich hoffe, nachvollziehen können, ich da auch nicht mehr so sehr viel zu sagen brauche. Denn genau diese Verrohung menschlichen Mitgefühls aus einerseits politischer Gleichgültigkeit und andererseits religiösem Fanatismus, das ist die Situation unserer Welt heute genauso. Und wir erleben das im Moment in allem Schrecken, weil es für uns so unglaublich erscheint in den USA, wo diese politische Gleichgültigkeit und Verrohung in aller Konsequenz dafür sorgt, wir erleben das ja im Moment und das strahlt eben auf die ganze Welt aus, dass alle zu leiden haben. Nicht nur die Zigtausenden, die da von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt werden, sondern all das, was diese Zölle und alles, was dazugehört, an politischen Konsequenzen austrägt, das erleben wir hautnah, direkt, ganz direkt. Und es mixt sich auf fatale Weise mit religiösem Fanatismus. Und das ist etwas, was, habe ich auch schon öfter gesagt, mich persönlich eben besonders schmerzt, der vor allen Dingen aus den protestantischen Freikirchen in den USA kommt. In den USA, wenn Sie sich da das Bild mal anschauen, müssen wir echt dankbar sein, dass es die römisch-katholische Kirche gibt, die diesen isolierten Blick auf die USA sich überhaupt nicht leisten kann, weil sie eine Weltkirche ist und immer schon in ihrem eigenen Sein, an ihrem eigenen Körper die Auswirkungen auf den Rest spürt. Was diese protestantischen Freikirchen in den USA so nicht tun. Die deshalb bis heute, allein das finde ich ein Bild, das uns viel sagen sollte, die bis heute auf totale Trennung zwischen den verschiedenen menschlichen Gruppierungen besteht. Es gibt die schwarzen Kirchen, es gibt die weißen Kirchen, es gibt die Hispano-Kirchen. Es gibt keine Kirche evangelisch für alle gemeinsam. Das lebt in den USA tatsächlich nur die römisch-katholische Kirche. Und das bedeutet eben und wird wieder ganz offensichtlich Gewalt gegenüber Menschen. Nicht nur in Peitschen, nicht nur in Dornenkronen, sondern in Gewalt dadurch, dass sie verarmen, dass sie vertrieben werden und dass man mit ihnen nichts zu tun haben will. Und der Präsident der USA darf ganz öffentlich vor laufenden Kameras sich rassistisch äußern und niemand sagt was. Und wenn jemand was sagt, ist seine Reaktion, dass er genau die Journalistinnen und Journalisten ausschließt von seinen Pressekonferenzen. Ich betone das deshalb so, weil auch wahr ist, dass Europa auf einem ähnlichen Weg ist. Und wir auch dabei sind, nicht nur in Deutschland, sondern gucken sich alle Länder ringsherum an, dass ganz ähnlich gewählt wird, entschieden wird. und diese soziale Verrohung, die dahinter steht, ganz ähnlich stattfindet. Die Menschen gucken auf das, was sie haben, und das wollen sie behalten. Und wer da kommt und will womöglich was davon abhaben, soll verschwinden mit allen Mitteln. Aber Gedanken sich darüber zu machen, wie man eventuell teilen könnte, gibt es nicht mehr. So zumindest mein Eindruck. Ich weiß, das ist die negative Sicht. Man kann es auch anders sich betrachten. Man kann auch auf die Menschen gucken, die es anders tun. Trotzdem, wenn wir uns diesen Blick nicht leisten, im Namen dessen, der König der Wahrheit sein soll, dann finden wir auch nicht den Weg, dagegen anzugehen und die andere Art des Zusammenlebens zu schaffen. Denn am Ende bleibt dieser eine Satz, den Pilatus spricht und mit dem er sich aus der Affäre zieht. Als Jesus ihn aufmerksam macht auf seine Aufgabe, auf die Wahrheit in dieser Welt zu achten, nicht auf Reiche, nicht auf Grenzen, nicht auf Menschen, die ihr beherrscht, nicht auf Throne, nicht auf Kronen oder sonst was, sondern nur auf die Wahrheit, ist Pilatus' Antwort: Was ist Wahrheit? Und so eine Retourkutsche, die hören Sie immer dann, wenn sich einer aus der Affäre ziehen will. Dann fängt man an, darüber zu diskutieren: Ja, Wahrheit. Ja, Wahrheit ist ein schwieriger Begriff, das ist so. Und trotzdem gibt es Wahrheiten, klare Wahrheiten. Und die Wahrheit ist, dass Jesus am Ende stirbt. Die Wahrheit ist, dass die menschliche Gewalt sich ihm gegenüber grenzenlos äußert. Und die Wahrheit ist, dass Menschen das wollten. Und die Wahrheit heute ist eben auch, dass Menschen auch heute solche Strukturen, nicht nur einzelne persönliche Äußerungen, sondern solche Strukturen wollen. Wählen, geschehen lassen. Es ist eine ergreifende Geschichte, eine Geschichte, an der wir was lernen können, wenn wir die Wahrheit sehen wollen, die hier mit Jesus passiert. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.